Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir gingen alle in der Irre wie Schafe. Ein jeglicher sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Wir wollen beten. Ach Herr, das ist die große Hilfe, die du der ganzen Welt und uns gibst, dass du alle Sünde auf Jesus geworfen hast. Und nun hilf uns doch, dass wir nicht mehr länger in der Irre laufen, wie Schafe, sondern gib, dass hier heute Morgen Menschen zu dir finden, dem guten Hirten. O Herr, zieh uns zu dir. Offenbare du dich deutlich und gewaltig. Herr, du kennst alle Unruhe unseres Herzens, alle unsere Sorgen und Nöte, große und kleine, wir werfen sie dir hin. Und wir wollen dir auch hinlegen, alle unsere Schuld und Sünde in Gedanken und Worten und Werken. Herr, decke alles zu mit deinem Blut und erfülle uns mit deinem Geiste. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, komm in mir wohnen. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Einige Verse aus dem 8. Kapitel des Römerbriefs. Gott hat seines eigenen Sohnes nicht verschonet, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist unserem Herrn. Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Meine Freunde, von einem großen Erweckungsprediger, Gottfried Daniel Krummacher, wurde gesagt, er sei ein Liebhaber der göttlichen Torheit. Das heißt, was in der Bibel der Vernunft zunächst töricht erscheint, von solchen Stellen sagte er, die sind besonders wichtig. Und so geht es mir auch ein wenig, ich habe von Gottfried Daniel Krummacher viel gelernt. Und darum wollen wir in dieser Sommerzeit eine Reihe Psalmstellen besprechen, die auffällig sind, an denen man anhakt, an denen man stutzt. Ich lese heute ein Wort aus Psalm 136, Vers 15. Das ist also mitten im Satz ein Lob Gottes. Der Pharao und sein Heer ins Schilfmeer stieß, denn seine Güte währet ewiglich. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Es gibt Bibelstellen, die einem wirklich einen Schock versetzen können. Und dieser heutige Text, das ist so eine Stelle. Der Pharao und sein Heer in Schilfmeer stieß, denn seine Güte wäre ewiglich. Der die größten Katastrophen schafft, denn seine Güte wäre ewiglich. Das ist ein Schock, nicht? Sehen Sie, das Wort stammt aus einem Danksalm. Bei uns, als ich noch ein Junge war, in meinem Elternhaus, da wurde abends immer ein Psalm gelesen. Und wenn dieser Psalm 136 dran war, ich glaube, ich habe ein bisschen zu stark hier diesen Apparat, nicht? Wenn dieser Psalm 136 dran war, dann machten wir Kinder uns die Freude und fielen immer ein, denn jeder Vers endigt mit den Worten, denn seine Güte währet ewiglich. Das kommt also nun 26 Mal vor, denn seine Güte wäre ewiglich. Da wird zuerst von den großen Taten Gottes geredet. Er hat den Himmel weislich ausgebreitet, denn seine Güte wäre ewiglich. Er hat große Lichter gemacht, denn seine Güte wäre ewiglich. Er gibt allem Fleisch Speise, denn seine Güte wäre ewiglich. Ich höre noch, wie wir haben 8 Geschwister immer im Chor so kamen, denn seine Güte wäre ewiglich. Und dann kommt der Psalmist zu sprechen auf die Taten Gottes mit seinem Volk, mit Israel. Da wird die ganze alttestamentliche Geschichte eben rekapituliert. Er errette sein Volk aus der Knechtschaft, denn seine Güte wäre ewiglich. Er gab ihnen ihr Land zum Erbe, bis zum heutigen Tage, nicht wieder wahr. Denn seine Güte wäre ewiglich. Und das alles einleuchtend und klar. Aber dann mittendrin so ein Vers. Der Pharao und sein Heer ins Schilfmeer stieß. Denn seine Güte wäre ewiglich. Also ich muss eben feststellen, ich hoffe, wir kennen die Geschichte, von der hier die Rede ist. Ich will sie kurz skizzieren, wie Israel durch Gottes gewaltige Hand aus Ägypten errettet war. Da schlugen sie ihr Lager am Schilfmeer auf. Und auf einmal geht durchs Lager die Botschaft, die Ägypter kommen uns nach. Mit großem Heerbann, sie wollen uns zurückholen in die Knechtschaft. Und das Entsetzen und Jammer, wissen Sie, die schreiben, wenn es heute als Russen kommen oder so, nicht? Und dann sagt Gott zu Mose, sag ihnen, dass sie ziehen. Ja, wohin denn? Ah, auf dem Wege, den er selber ihnen bereitet. Der Herr reißt die Fluten auseinander und dann gehen sie auf diesem unheimlichen Weg auf dem Meeresgrund zwischen den Wassern aufs andere Ufer. Ach, man diskutiert heute, ist eine Legende und andere sagen, auf natürliche Weise kann sowas passieren, ist ein besonderer Wirbelwind. Das hat mich nie interessiert. Mein Gott kann das. Der kann Weg in den Fluten machen. Wenn ich einen Gott hätte, der es nicht könnte, würde ich gerne mit ihm anfangen.
In dem Psalm steht, der allein große Wunder tut, denn seine Güte währt ewiglich. So zieht Israel durchs Meer. Und dann versuchen es die Ägypter auch, sie jagen hinterher. Und da schlagen die Fluten über ihnen zusammen. Und ein ganzes Heer, eine große junge Mannschaft, kommt um. Eine schreckliche Geschichtskatastrophe. Aber das Ende der ägyptischen Macht, da fing es an. Der Zerfall Ägyptens. Und da macht der Psalmist weiter. Nach dieser Katastrophe. Denn seine Güte währet ewiglich. Ja, meine Freunde, da wird das Grauen geschildert. Jeder Einzelne ertrinkt. Jeden Einzelnen packt das Entsetzen. Tausend Male wird das Schrecken erlebt. Denn seine Güte währet ewiglich. Da bleibt an mir der Verstand weg. Ne? Wo soll denn Gottes Güte sein, wenn hier eine ganze große junge Mannschaft schauerlich umkommt? Wo soll da Gottes Güte sein? Ich habe zuerst gedacht, vielleicht hat der Psalmist einfach so gedankenlos das gemacht. Er hat angefangen, nicht wahr? Lob den Herrn, denn seine Güte währt ewig, hat den Himmel gemacht, denn seine Güte währt ewiglich, hat die Erde bereit, denn seine Güte währt ewiglich. Er hat sein Volk erlöst, denn seine Güte währt ewiglich. Wir machen oft so ein Spiel, das geht so, alle Vögel fliegen hoch, alle Spatzen fliegen hoch, alle Adler fliegen hoch, alle Tische fliegen. Dann machen auch alle so und dann hat man verloren, nicht? Verstehen Sie? Und so hat vielleicht der Psalmist, habe ich zuerst gedacht, auch gesagt, seine Güte währt ewiglich und er hat sein Volk, sein Land, ihr Land gegeben, seine Güte währt ewiglich. Er hat eine Katastrophe herbeigeführt und seine Güte währt ewiglich. Aber lieben Freunde, diese Erklärung stimmt nicht. Die Männer der Schrift haben geredet unter der Vollmacht des Geistes Gottes. Und der Geist Gottes sagt keine Gedankenlosigkeiten. Der Geist Gottes sagt keine Gedankenlosigkeiten. So kommen wir der Bibel nicht bei. Dass wir unsere eigenen kleinen Gedankenlosigkeiten und Irrtümer hier wieder suchen. Es lohnt sich einmal dem nachzudenken, was hat eigentlich dieser Psalmdichter unter dem Einfluss des Geistes Gottes gemeint, wenn er sagt, der Pharao sein Heer ins Schilfmeer stieß, denn seine Güte wäre ewig. Wir wollen die Predigt in den Text überschreiben, eine unmögliche Behauptung. Und ich möchte, ich bin auch nach meinen Ferien noch dabei geblieben, drei Dinge darüber sagen. Eine unmögliche Behauptung. Erstens, den ersten Teil überschreibe ich, der Felsen im Sturm. Der Felsen im Sturm. Meine Freunde, wir müssen es lernen, dass die Bibel nicht eine religiöse Weltanschauung verzapft mit logischer Beweisführung. Es gibt heute so Bürger, die sagen, ob ich Mohammedaner bin, ob ich einen Koran oder Buddha oder Bibel habe, das ist ja ganz egal, Hauptsache, das ist dummes Zeug. Die Bibel vermittelt nicht eine religiöse Weltanschauung, sondern Gottes Wort vermittelt uns Tatsachen, die wir ohne die Bibel nicht wüssten. Gott lebt. Nicht eine höhere Macht oder eine Allseel oder irgend so ein Käse, sondern der persönliche, lebendige Gott lebt. Das ist eine Tatsache, so sagt die Bibel. Das wüssten wir so nicht. Und Gott ist gut. Das ist die zweite Tatsache. Gottes Güte wäre ewig. Ja, sagen wir, aber wo bleibt denn Gottes Güte? Wenn hier ein ganzes Heer im Meer schauervoll untergeht? Wo bleibt Gottes Güte bei allem Jammer der Welt? Ich habe einen Sohn verloren, ich komme nie drüber. Es ist eine Menge Menschen hier, die den Jammer vergangener Zeiten nicht an die Füße gekriegt haben. Wo bleibt Gottes Güte? Wo bleibt Gottes Güte, wenn hier eine Frau schauerlich am Krebs stirbt? Wo bleibt Gottes Güte, wenn barsch, wildfremde Staatsmänner die Welt dauernd in Angst halten können? Jungs wurden versohlen, nicht? Wo bleibt da Gottes Güte bei diesem Zynismus, dieser Ungerechtigkeit? Wo bleibt Gottes Güte bei dem Elend deines Lebens? Sehen Sie, hier sind die meisten Leute mit ihrem Glauben gescheitert. Nee? Wo bleibt Gottes Güte? Und da antwortet die Bibel, wisst ihr, wie die antwortet? Seine Güte währet ewiglich. Das ist zunächst die erste Tatsache. Ob ihr was davon seht oder nicht seht, seine Güte währet ewiglich. Hier wird einfach die Güte Gottes als eine Tatsache hingestellt, uns mitgeteilt. Uns, die wir irre werden, daran wird gesagt, dass sie nicht irre machen. Seine Güte währt ewiglich. Das ist eine Tatsache. Ich finde es einfach grandios, wie in diesem Psalm, in einem Satz, das Grauen geschildert wird und darüber hinweggerufen wird und es bleibt dabei, Gottes Güte währt ewiglich. Das ist großartig. Ja, meine Freunde, man wird das nie fassen. Und sehen Sie, hier ist der Punkt, wo die meisten Leute mit dem Glauben gescheitert sind, wenn ich so die Männer höre, ja, ich habe so viel mitgemacht und wie konnte Gott das zulassen? Ja, richtig. Man kann das nicht begreifen, diese Tatsache, wenn Gott uns nicht einen Beweis gegeben hätte, dass er gut ist. Nämlich, er gab seinen Sohn. Mit einem Allerweltsglauben kommen sie heute nicht mehr durch. Mit einem Vorsehungsglauben, liebe Gottglauben, kommen sie nicht durch in so einer Welt. Sie brauchen einen zweiten Artikel. Gott gab seinen Sohn ans Kreuz, welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschonet, sondern hat ihn für uns all dahin gegeben. Sollt ihr uns mit ihm nicht alles schenken? Macht die Welt untergehen, alles vernebelt sein. Es gibt ein Zeichen, Gott liebt mich. Das ist das Kreuz Jesu Christi. Kontrollieren Sie Ihren Glauben. Wenn Sie mit dem Kreuz Jesu Christi nicht anfangen können, dann verlieren Sie den Glauben bei der nächsten Katastrophe. Hier wird man gewiss unter Jesu Kreuz. Hier wird die Liebe Gottes offenbar. Er hat mich geliebt. Unter Jesu Kreuz lerne ich. Seine Güte währt ewiglich, dass er für mich Sünder sein Sohns Versöhnung gibt. Lassen Sie mich ein Beispiel sagen, was ich meine. Ich bin in meinen Ferien im Bernina-Gebiet einmal hineingewandert in die Berge. Und als wir sehr hoch waren, kam Gewitter. Das ist unheimlich, so ein schreckliches Gewitter in Bergen. Das Tal des Fußlaufs abgeschlossen von Bergamasca Alpen, wie wir von Italien her über die Bergamasca Alpen diese gewaltigen Wolken heranrollten. Man sah das von den Höhen aus. Also drohend wie eine Mauer kamen sie an, aber die Berge standen fest. Und dann war der Himmel schwarz. Und es kommen Regengüsse und Donnerrollen und Blitze. Und die Bergamaskalten sieht man gar nicht mehr. Aber sie sind noch da und stehen fest. Und so sagt die Bibel, seine Güte wäre ewiglich. Da wird die Welt unter, Pharao und sein Heer gehen unter. Gott hält Gericht. Man sieht nichts mehr von Güte Gottes. Aber die Berge Gottes stehen fest, denn seine Güte wäret ewiglich, das ist ein Fels im Sturm. Vielleicht ist es sehr nötig, dass wir die kommenden Jahre das mitnehmen, ja? Wenn ich keinen Weg mehr sehe, das Kreuz Jesu kann ich immer sehen und jauchzen, denn seine Güte wäre ewiglich. So nun zweites. Der Fels im Sturm. Wir wollten diese unmögliche Behauptung ansehen, dass Gottes Güte ewiglich währt bei diesen Katastrophen. Zweitens. Unser Text spricht davon, man kann auf Gottes Güte verzichten. Man kann auf Gottes Güte verzichten. Der Fahrer und sein Heer ins Schilfmeer stieß, so steht hier, das ist reichlich kurz und bündig ausgedrückt. Wenn ich so sagen soll, so war es eigentlich nicht, sondern Pharao hat sich und sein Heer selber ins Meer gestoßen. Wir müssen aus im zweiten Mosebuch die Sache noch mal kurz rekonstruieren. Da zieht Israel auf diesem unheimlichen Wege. Sag ihnen, dass sie ziehen. Da ziehen sie. Auf diesem unheimlichen Wege durchs Meer. In der Bibel steht da, und das Wasser war ihnen wie Mauern zu rechten und zu linken. Ich sehe es förmlich vor mir, verzeihen Sie, wenn ich so menschlich von Gott rede. Wie sollten wir anders? Wie Gottes Hände das Wasser zurückhalten, dass sein Volk unter seinen Armen durchzieht. Im Grunde wissen Christen von solchen Wegen dauernd zu reden, nicht? Dass wir unter Gottes Armen durchziehen und das Wasser wie Mauern zu rechten und zu linken ist. Dann kommen die Ägypter. Sie haben keinen Auftrag und keinen Befehl und keine Verheißung, auf diesem Wege zu ziehen. Da lässt Gott los. Und dann stürzen die Wasser und alles geht unter. Gott lässt los. Warum auch nicht? Pharao und sein Volk haben ja feierlich verzichtet auf Gottes Güte und auf diese gütigen Hände. Wie sagt Pharao kurz vorher? Wer ist der Herr, dessen Stimme ich hören müsse? Ich weiß nichts von ihm und will seiner Stimme auch nicht gehorchen. Nun, meine Freunde, so kann man's machen. Und Sie werden mir zugeben, so macht es das deutsche Volk. Und so macht es das abendländische Welt. Wer ist der Herr, dessen Stimme wir hören sollten? Ich weiß nichts von ihm, will auch seiner Stimme nicht gehorchen. So kann man es machen. Nur muss man sich dann klar machen, dass man dann eben ohne Gottes Güte leben und fertig werden muss. Der lebendige Gott redet heute zu uns durch Jesus. Jesus breitet durchgrabene Hände aus unter uns. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Nun, man kann sagen, ich will es nicht. Ich glaube, dass du ein Heiland bist, ich glaube alles, aber ich will nicht kommen. Ich will nicht kommen. Gut. Dann bleibt man in einem stürzenden Wasser. Dann bleibt man draußen. Das heißt mit anderen Worten, es gibt in dieser verfluchten Welt, verflucht, ich meine, was ich sage, so steht in der Bibel, dass am Anfang der Welt ein Fluch liegt. Es ist in dieser verfluchten Welt durch Jesus ein Reich der Güte und Barmherzigkeit Gottes angefangen. Und es erfordert einen Schluss und einen Schritt in dies Reich der Güte und Barmherzigkeit Gottes hineinzugehen. Solange ich draußen bin, also man kann draußen einem christlich sein, christliche Überzeugung haben, christliche Großmütter haben, christliche Pastoren haben, alles Mögliche, verstehen Sie? Ohne eine klare Bekehrung in dieses Reich der Gnade hinein bin ich eben draußen. Und solange ich draußen bin, bin ich wie Pharao und sein Heer
allen schrecklichen Mächten preisgegeben, den Unsichtbaren und den Sichtbaren, zum Zorne Gottes und dem Teufel, den Wasserfluten des Schilfmeers und den Menschen. Lassen Sie mich ein Beispiel brauchen, noch einmal aus meinen Ferien. Ich kam da in ein kleines Bergdorf, ganz ohne Veltlinlicht, Viano. Wissen Sie, da ist die italienische und schweizerische Grenze kaum mehr genau zu unterscheiden, da in diesen Steinwüsten. Aber das ist klar, dass Viano schweizerisches Gebiet ist. Und da wurde uns erzählt, wie im Kriege viele Juden, die in Italien verfolgt wurden, über die Berge in die Schweiz geflüchtet sind. Da bei Viano, durch die Berge, da ging es nach Viano. Man sieht da und dort im Fels an den Häusern noch die Einschläge von den Gewehrschüssen, wenn die deutschen Italiener hinter den flüchtigen Juden hergeschossen haben. Aber wenn so ein Flüchtiger in Viano war, in diesem kleinen, an Berg an die Felsen geklebten Dörflein, dann war er gerettet. Aber über diese Grenze musste er hinüber. Es wird in unserem Text ganz deutlich, es gibt eine Grenze für das Reich der Güte Gottes in Jesus. Und solange ich da nicht drin bin, bin ich draußen allen Mächten preisgegeben. Als armer Sünder, ich habe gesündigt, Herr, hier nimm mein Leben, über die Grenze in die Arme Jesu geworfen. Und ich bin gerettet. Draußen und alle Fluten des Schilfmeers schlagen über uns zusammen. Und drinnen, im Reich der Güte Gottes, das in Jesus aufgetan ist, unter seinen Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass von Ungewittern rings die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. Jetzt ist mir neu aufgegangen, mit welcher Dringlichkeit die Bibel Menschen aufruft, umzukehren, Buß zu tun, sich zu bekehren, sich zum Herrn zu wenden. Als der Petrus die erste Pfingstpredigt hält, da sagt er, lasst euch erretten! Lasst euch erretten! Ihr seid verloren! Pharao und sein Heer ist verloren! Aber wer im Reich der Güte Gottes ist, ist eben nicht mehr verloren. Lasst euch erretten! Und Jesus breitet seine durchgrabenen Hände gegen uns aus. Kommet her zu mir alle, wie gegen die Flüchtigen, die ihr flüchtig geworden seid, die ihr verloren seid, die ihr mühselig und beladen seid. Hier ist Bergung. Lass mich noch ein Drittes sagen. Eine unmögliche Behauptung scheint es uns. Ich sagte es zunächst, einfach die Tatsache ausgerufen, Gottes Güte währt ewiglich. Und zweitens, man kann auf diese Güte Gottes einfach verzichten, denn man bleibt in seinem unbekehrten, ungebrochenen Zustand, wie Pharao. Und noch ein Drittes, das ist das Lied der Gemeinde Jesu Christi, Gottes Güte währt ewiglich. Es ist das, also drittens, es ist das Lied der Gemeinde Jesu Christi. Wir sagten, es ist furchtbar, was hier steht. Der Pharao und sein Heer in Schilfmeer stieß. Denn seine Güte. Hier muss die Vernunft protestieren. Und die Welt protestiert und sagt, es gibt keine Liebe Gottes. Und sie wird die Liebe Gottes immer in Zweifel ziehen, mag sie es tun. Die Gemeinde Jesu Christi aber erklärt, Gottes Güte währt ewiglich, das ist nicht eine unmögliche Behauptung, sondern das ist das Lied auf unserer Wallfahrt in diesem Erdenland. Wir wollen es singen Tag für Tag, seine Güte währt ewiglich. Es gibt kein Lied, das meine Jungen sonntagnachmittags mit solcher Lautstärke singen wie das Lied Gott ist die Liebe. Und wenn ich Gäste habe aus aller Welt,
dann singen wir erstmal Gott ist die Liebe, dann fallen die Beine um vor der Lautstärke. Das wollen wir ihnen sagen, dass das Lied der Kinder Gottes, seine Güte wäret ewiglich. Ich muss da jetzt noch. Sehen Sie, das Alte Testament ist ja hebräisch geschrieben. Und wo Luther hier Güte übersetzt, da steht im Hebräischen Chesed. Und ich rufe die anwesenden Theologen zum Zeugen auf, dass Chesed unzweideutig eigentlich mehr ist als Güte. Chesed ist Gnade. Ich weiß nicht, warum Luther nicht übersetzt hat, denn seine Gnade wird ewiglich. Und Gnade bedeutet in der Bibel etwas ganz Spezielles. Gnade bedeutet, dass ich vor dem heiligen Gott, so wie ich bin, verloren bin. Dass Gottes Zorn über mir steht, um all meines ungeistlichen und bösen Wesens willen. Wissen Sie, wie verloren wir sind vor Gott? Und Chesed heißt, das ist wie ein Wunder. Ja, ich will es mit Gott in der Bibel sagen. Ich schaue auf Jesu Kreuz und darf es fassen. Er hat mich geliebt und gewaschen vor den Sünden mit seinem Blut. Ja, ich habe im Krieg als junger Soldat einmal erlebt, da ging ich alleine über eine Höhe und auf einmal schossen sie mit schweren Kalibern. Und ich warf mich auf den Boden. Und auf einmal, alle Soldaten kennen das, da kommt eine an, gegurgelt. Und man hört, die kommt genau hierher. Ich ducke mich in den Boden, sie muss gleich neben mir krepieren, mich zu reißen. Und dann ist still, das war ein Blindgänger. Wie ich da wieder aufgestanden bin, eine Sekunde am Tode und gerettet. Meine Freunde, das ist Erfahrung von Gnade, dass mir zum ersten Mal aufgeht, wie schrecklich Gottes Zorn ist. Und dann darf ich Jesus finden, Vergebung der Sünden, Leben neu geschenkt. Das ist Chesed, Gnade. Er hat uns geliebt und gewaschen von den Sünden mit seinem Blut. Ah, meine Freunde, erst wer diese Chesed, diese Gnade erfahren hat, kennt ihr auch die Wirklichkeit der Welt des Lebens. Vorher ist mir ein blindes Huhn oder ein blinder Maulwurf oder was sie wollen. Und diese Gnade wäre ewiglich. Ich erhöre noch, wie meine Mutter mit uns Kindern betete, abends oft, in deine Gnade hülle mich ein. Ich möchte mal nicht bloß da stehen im Sturm des Gerichtes Gottes. Und wenn ich das im Glauben erfasst habe, eingehüllt in seine Gnade, dann heißt das, kein Sturm kann mir diese Decke mehr wegreißen. Seine Gnade wäre ewiglich. Gerettet ist gerettet. Die Christen reden von Heilsgewissheit. Seine Gnade wäre ewiglich. Das heißt, gerettet ist gerettet. Sind Sie das schon? Na, meine Freunde, wir müssen schließen. Aber lassen Sie mich noch ein Wichtiges sagen, was unser Text hinweist auf so eine große Sache. Sehen Sie, hier ist in unserem Text etwas unheimlich Wichtiges gesagt. Da wird eine Geschichtskatastrophe gezeigt. Gott lässt die Macht Ägyptens untergehen, um an seiner Gemeinde seine Güte zu zeigen. Israel steht am Ufer und es wird ihnen deutlich, diese Katastrophe ist auch ein Zeichen. Seine Güte wäre ewiglich. Ich kann es nur kurz eben sagen, da wird deutlich, der Sinn der Weltgeschichte und das Ziel der Weltgeschichte ist in den Augen Gottes seine Gemeinde. Was auch an Weltkatastrophen war und ist, es zielt alles darauf, dass Gott seine Gemeinde sammelt, also in Jesus, wissen Sie, seine gläubige Gemeinde. Ich meine nicht Gemeinde Rüttenscheid oder Essen-West oder sowas, verstehen Sie wohl. Seine gläubige Schar sammelt, erleuchtet, läutert. Das Sinn und das Ziel der Weltgeschichte ist nach der Bibel die Gemeinde Jesu Christi. Diese Gemeinde, die einmal der neuen Welt ihn loben und anbeten soll.
Sehen Sie, in den Augen der Mächtigen der Welt ist die Gemeinde Jesu Christi eine belanglose Angelegenheit. Ich glaube nicht, dass in Bonn und Genf in den letzten Wochen viel über Gemeinde Jesu Christi die Rede gewesen ist. Das sind in den Augen eine belanglose Angelegenheit. Nun, ich möchte sagen, in Augen Gottes sind die Mächte der Welt belanglose Angelegenheiten. Höchst belanglose Angelegenheiten. Wölklein, die er vorüberblasen lässt. In den Augen Gottes gibt es eine wichtige Sache, das ist seine Gemeinde, seine Erlöste, sein Volk, das er durchs Meer führt, um dessen Willen der Völker, wie es in der Bibel heißt, dahin gibt, wie die Ägypter hier, die er durch die Wüste und durch Wasser zum Ziel führt, zum ewigen Ziel, in das Kanaan der zukünftigen Welt. Lassen Sie uns beten. Ach Herr, gib uns doch in aller Wirrsal unserer Zeit wieder die richtigen Maßstäbe und den richtigen Blick für das, was wichtig und was unwichtig ist. Amen. Wir wollen stehen bleiben aus dem Liede 234, den ersten Vers singen. Im Segen singen wir den Vers: Sieh dein Volk in Gnaden an, Anhang 27, Vers 4. Darf ich noch mal daran erinnern, draußen ist der Tisch für die Spenden für unser Sommerlager. Wir werden still. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.